Ich heiße TLP hier herzlich willkommen und freue mich, dass er über ein sehr chaosnahes Thema spricht, nämlich Data Privacy Issues, die wir immer mal wieder untersuchen. Er hat sich beschäftigt mit einer Suchung von mehreren Krankenkassen-Apps, wie eigentlich mit Datenschutz und beziehungsweise Daten umgehen. Deswegen nun Bühne frei. TLP, vielen Dank, dass du da bist. Viel Spaß.
Genau, hallo in die Runde, ich bin Tim, ich spreche heute ein bisschen über Privatsphäre und Gesundheits-Apps. Ich habe mir da nämlich in der Vergangenheit einiges mal angeguckt und würde euch da gerne etwas zu erzählen. Grundsätzlich der Hinweis, ich habe einen ähnlichen Talk auf der GPN, also der Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe dieses Jahr schon gehalten. Einfach mal im Hinterkopf behalten, vielleicht haben manche Leute es sogar gesehen. Die Themen Doppelungen sollten hoffentlich nicht zu stark sein. Ich gehe heute auch noch auf ein paar neue Aspekte ein, da der Talk auch so ein paar Dinge ins Rollen gebracht hat, auf jeden Fall. Erstmal so ein bisschen einleitend. Wir alle erinnern uns sicherlich noch sehr stark daran, dass es im Kontext der Corona-Pandemie eine sehr breite Debatte gab. Auch der CCC hat damals eine Stellungnahme zur Corona-Warn-App beispielsweise herausgebracht. Da war so das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit, was Apps angeht, sehr stark im Vordergrund. Und damals habe ich mir schon so ein bisschen die Frage gestellt, okay, wenn es solche Apps gibt, gibt es da nicht noch deutlich mehr Gesundheits-Apps, Fitness-Apps, Dinge, die man sich anschauen könnte oder sollte. Wenn man sich dann mal so ein bisschen Definitionen anguckt zu entsprechenden Apps, stößt man unter anderem von der World Health Organization auf eine Definition, die recht breit gefasst ist, also der Begriff des M-Health. In dem Bereich gibt es eben sogenannte Gesundheits-Apps. Es gibt da auch noch ganz viele spannende, neue Entwicklungen, also sprich, selbst irgendwelche Herzschrittmacher oder ähnliches werden mit Apps bedient teilweise. Grundsätzlich schauen wir uns aber gleich eher das Thema in der Praxis an, also was gibt es in den App-Stores, insbesondere eben da von den Krankenkassen in Deutschland. Wenn man sich allgemein anschaut, das Thema M-Health, also auch wieder Gesundheits-Apps, dann stellt man fest, dass das eigentlich recht schwierig einordbar ist. Eigentlich kann jede App mit Gesundheitsbezug auch irgendwie eine Gesundheits-App sein. Was schon etwas sinnvoller ist, ist die Unterteilung, die man hier unten rechts sehen kann, eine Unterteilung in Medizin-Apps, also wo es tatsächlich um Medizinprodukte geht, und Gesundheits-Apps, also zum Beispiel Apps wie eine Bonus-App von einer Krankenkasse oder ähnliches, sprich, wo es keine gesundheitlichen Risiken in dem Ausmaß gibt, als wenn ja tatsächlich eine medizinische App dahinter ist. Da kommen wir aber gleich auch nochmal verstärkt zu, wie man das aufschlüsseln kann. Wenn man dann mal einen Blick in die zwei größten App-Stores wirft, einmal den Google Play Store und einmal den entsprechenden App-Store von Apple, dann stellt man recht schnell fest, da gibt es so spannende Apps wie Spagat lernen in 30 Tagen, übrigens eine App mit sehr vielen Trackern drin. Und es gibt auch einige Apps von entsprechenden Krankenkassen, jetzt mal gezeigt von der AOK oder die App der Technischen Krankenkasse. Grundsätzlich gibt es dann auch zahlreiche weitere. Es gibt zum Beispiel sogenannte E-Pass, das sind die elektronischen Patientenakten. Auch die werden von den entsprechenden Krankenkassen veröffentlicht und beispielsweise über den App Store bereitgestellt. Hier merkt man aber schon so ein bisschen, es gibt beispielsweise Apps, die sehr stark auf dem Bereich Fitness ausgesetzt sind, wo man, wie gesagt, Spagat lernen in 30 Tagen machen kann oder wo man irgendwie trackt, wie viel man läuft. Die sind jetzt hier nicht vertieft in der Betrachtung. Es geht tatsächlich eher um Gesundheits-Apps, also Daten, wo auch Gesundheitsdaten drin verarbeitet werden. Dann gibt es darüber hinaus mittlerweile die sogenannten DIGAs. Klingt erstmal recht spannend und innovativ. Hat damals Jens Spahn mitunter mit auf den Weg gebracht, als der entsprechend Gesundheitsminister war. Und die Grundidee ist eben, dass man eine App auf Rezept haben kann. Sprich, man geht zum Arzt, hat ein bestimmtes Symptom und der entsprechende Arzt verschreibt einem dann eine DIGA-App. Schon damals, 2019, haben Kritiker vor Hackern gewarnt. Spannend ist da eher in der Betrachtung, dass manchmal auch die Hersteller dieser Apps auch eine Gefahr darstellen können. Da gehen wir jetzt gleich bei einigen Privacy-Themen stärker drauf ein. Grundsätzlich gibt es mittlerweile das sogenannte DIGA-Verzeichnis vom BfArM, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und in diesem DIGA-Verzeichnis sind alle als Medizinprodukte zugelassene Apps eben verzeichnet. Man sieht hier oben sogar auch, dass da entsprechend ein rechtlicher Paragraph für geschaffen worden ist, wo genau geregelt ist, unter welchen Bedingungen kann da eigentlich was wie angeboten werden. Das heißt, ähnlich vergleichbar wie mit herkömmlichen Medizinprodukten gibt es mittlerweile eben digitale Medizinprodukte in dem Zusammenhang. Wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, wie die zivilgesellschaftliche Debatte rund um das Thema Gesundheits-Apps aufgestellt war, dann stellt man fest, dass zumindest in der Breite der Bevölkerung eher das Bild vorhanden ist, dass auch Nachteile vorliegen könnten, wenn man sich Gesundheits-Apps anschaut, sprich, dass beispielsweise Druck auf Versicherte ausgeübt wird, wenn entsprechende Daten dort eingegeben werden. Es gibt ja immer wieder die Diskussion von diesem Bonusprogramm, ab wann sollen Menschen bevorteilt werden in bestimmten Gesundheitstarifen und wie stark ist das nicht auch diskriminierend, wenn beispielsweise Personen mit Vorerkrankungen entsprechend benachteiligt werden. Und genau das ist hier auch ein zweiter Punkt, beispielsweise, dass Menschen mit geringem Bezug zur Technik, mit schlechter Infrastruktur oder auch Menschen mit Behinderung benachteiligt werden könnten, wenn man plötzlich stärker erzwingt, dass beispielsweise Gesundheits-Apps zur Anwendung kommen. Darüber hinaus hat beispielsweise die Verbraucherzentrale NRW im Jahr 2020 mal abgegeben, dass es keine einheitlichen Qualitätskriterien gibt und auch der Inhalt, Funktion oder Schutz sind nicht stark geregelt. Daraufhin hat sich einige Jahre später das BSI mal stärker damit beschäftigt und hat seit 2020 jetzt eine technische Richtlinie, die auch immer wieder überarbeitet wird. Also sprich auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat eigentlich erkannt, da müssen wir in irgendeiner Art und Weise etwas regeln, lehnt das Ganze aber recht stark auch an vorhandene Sicherheitsempfehlungen, beispielsweise im Bereich mobile Apps oder Webanwendungen an. Grundsätzlich stand ich dann vor einiger Zeit mal vor dem Problem, überhaupt rauszufinden, wo fängt man an. Man kann zum einen natürlich in die App-Stores gehen, in die Kategorien Gesundheit und Fitness, wie wir das gerade eben gesehen haben. Kernproblem ist, da findet man extrem viele Startups, die sich irgendwie unter diese ganzen Krankenkassen mischen, die teilweise noch nicht mehr in Europa ansässig sind und von denen eigentlich schon anzunehmen ist, dass die vielleicht die Datenschutzgrundverordnung oder ähnliches jetzt nicht so ernst nehmen, wie beispielsweise Krankenkassen. In Deutschland gibt es den Spitzenverband GKV, die listen immerhin auf ihrer Webseite alle Krankenkassen in Deutschland einmal auf. Blöd ist nur, man kann das nicht so wunderschön exportieren, sondern man kann dann auf den Button klicken. Der Button führt aber eigentlich wieder dazu, dass es dann eine PDF-Datei gibt, die exportiert worden ist. Mit der kann man aber schon mal gut arbeiten. Also sprich, man hat einen Überblick über die 96 Krankenkassen gesetzlicher Art in Deutschland. Dann kann man diese Daten nehmen und beispielsweise den Namen der Krankenkasse in den Google Play Store eingeben oder auch an andere App Stores, wobei der Google Play Store schon der Play Store mit der meisten Verbreitung ist. Ein bisschen problematisch für mich im Kontext der Erhebung war, dass der Google Play Store oder zumindest die Website des Google Play Stores sich umgebaut hat, sprich das Scraping, also das Erheben der Daten, ist bis Sommer 2022 auf eine gewisse Art und Weise gelaufen. Und dann gab es eine Umstellung im Google Play Store. Also falls ihr immer irgendwie Daten erhebt von irgendwelchen Datenquellen, immer schön darauf achten, dass die auch ähnlich bleiben von der Erhebungsart und Weise. Das aber nur am Rande angemerkt. Grundsätzlich habe ich dann mittlerweile, ich glaube, einen recht guten Überblick darüber gewinnen können, was es alles an Apps gibt. Sprich, ich habe eine Auflistung von über 200 Android-Apps aller Krankenkassen in Deutschland. Ich würde sogar behaupten, ich bin vielleicht eine der wenigen Personen, die diesen Überblick derzeit da in irgendeiner Art und Weise hat. Genau, und da ist schon ganz interessant, manchmal, wenn man sich da Daten verstärkt einfach nur anguckt, die man gesammelt hat, dass beispielsweise manche App-IDs recht ähnlich klingen. Sprich, durch erweiterte Analysen und ähnliches weiß ich auch, es gibt eigentlich, auch wenn man sich so Bonusprogramm-Apps oder ähnliches anguckt, nur eine Handvoll Hersteller im Dachraum, also im deutschen, österreichischen und schweizerischen Sprachraum, die überhaupt solche Apps in irgendeiner Art und Weise entwickeln. Spannend aus Privacy- oder Informationssicherheitssicht, weil wenn man einmal irgendeine Lücke oder einmal irgendein Privacy-Issue findet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in einer ähnlichen Art und Weise bei anderen genauso vorliegt, relativ hoch. Sprich, da kann man schon mal spannende Muster bilden. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Versionsnummer. Auch da, selbst wenn die ID sich unterscheidet, kann man manchmal anhand der Versionsnummern erkennen, hey, eigentlich muss da plausiblerweise ein ähnlicher Hersteller hinterstehen. Sprich, für die Analyse recht sinnvoll in dem Zusammenhang. Ich habe da sogar festgestellt, dass teilweise in diesen Packages, also sprich, wenn man sich eine App von Hersteller XY kauft, auch die Datenschutzbestimmungen eigentlich 1:1 übernommen werden. Blöd nur, wenn manche sich dann doch nochmal entscheiden, manche Tracker einzubauen oder Tracker auszubauen. Da sprechen wir aber gleich nochmal zu. Grundsätzlich seht ihr erstmal, dass man so einen recht guten Überblick gewinnen kann über ja, alle Krankenkassen, Betriebskrankenkassen und eben gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Was ich mir bisher noch nicht so stark angeguckt habe, sind zum einen iOS-Apps und zum anderen auch Apps von privaten Krankenkassen. Aber das steht durchaus noch auf meiner Liste in dem Zusammenhang. Wir haben jetzt also gesehen, erstmal der Bereich der Krankenkassen, dass der recht groß und umfangreich ist. Wir interessieren uns in erster Linie für die sogenannten DIGAs, also die digitalen Gesundheitsanwendungen, die als App auf Rezept verkauft werden und eben Apps der deutschen Krankenkassen, die jetzt hier exemplarisch durch diese Erhebung festgestellt worden sind. Wenn man sich dann anschaut, was man sich im Bereich Datenschutz so angucken kann, dann kann man natürlich sich die Datenschutzbestimmungen erstmal durchlesen. Sicherlich wisst ihr beispielsweise im Google Play Store, ist es mittlerweile verpflichtend pro App, dass dort ein Link gesetzt ist auf die entsprechende Datenschutzbestimmung oder müssen bestimmte Sachen drinstehen. Beispielsweise die verantwortliche Stelle. In aller Regel wird über die Rechte aufgeklärt und es wird mitgeteilt, wohin beispielsweise Daten übermittelt werden. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass Personen, wenn sie beispielsweise sensible Daten wie Gesundheitsdaten irgendwo eingeben, wissen sollten, was passiert eigentlich mit meinen Daten. Also eine ganz simple Frage, die auch schon nach Bundesdatenschutzgesetzen damals gültig war und eben nochmal verstärkt worden ist durch die Datenschutzgrundverordnung. Dann kann man sich in einem zweiten Schritt den Netzwerkverkehr angucken. Das ist auch etwas, was ich sehr intensiv getan habe. Also sprich, ich habe zahlreiche solche Apps gestartet, geguckt, wenn ich sie starte, womit verbinden sich diese Apps? Und auch da kann man schon recht spannende Erkenntnisse sammeln. Da muss man sogar gar nicht unbedingt direkt in die Pakete gucken, sondern häufig ist der Netzwerkverkehr da auch verschlüsselt. Aber wenn man weiß, Facebook.com oder ähnliches wird da von irgendeiner Gesundheits-Apps angebraust, dann klingt das schon mal nicht so ganz normal nach einer ganz normalen Gesundheits-App. Und zu guter Letzt kann man auch noch entsprechend beispielsweise App-Manifest-Dateien aus sogenannten APK-Dateien auslesen. Darüber kann man dann Informationen erhalten, welche Berechtigungen fragen diese Apps an. Auch etwas sehr Wichtiges, wenn es um Datensparsamkeit geht. Ihr alle wisst sicherlich, dass beispielsweise in so einem Smartphone super viele Sensoren verbaut sind, sprich, das kann Geolokationen erfassen, es kann WLAN-Verbindungen auslesen, der Telefonstatus kann ausgelesen werden. Das sind alles einzelne Berechtigungen, die einer App gegeben werden müssen. Vor allen Dingen Android-Versionen war es noch so, wenn man eine App installiert hat, dann hatte diese App einfach die Berechtigung, die geclaimt worden sind. Heutzutage sind wir da einige Schritte weiter. Da wird man beispielsweise bei einer Messenger-App gefragt, wenn man das erste Mal ein Foto machen möchte, möchtest du, dass diese App auf den Fotoapparat, also die Funktion Foto von dem entsprechenden Smartphone zugreifen kann? Und das kann man dann individuell freigeben. Darüber hinaus kann man Tracking-Bibliotheken feststellen, auch etwas, was ich sehr intensiv getan habe, und dann zu guter Letzt das Ganze eben bewerten. Dann kann man beispielsweise betrachten, okay, was wurde denn im Datenschutz vorne angegeben und wie ist das tatsächlich? Also das Verhalten zwischen dem, was beschrieben ist und dem Verhalten, was tatsächlich stattfindet. Und wir werden gleich dazu kommen, es gibt zahlreiche Apps, wo es da massive Abweichungen gibt, wo teilweise nicht benannt worden ist, wo beispielsweise Datenverkehr hin stattfinden soll. Wenn man sich dann mal in das DIGA-Verzeichnis mehr einklickt, also wir hatten jetzt ja gerade eben gesehen diese Sammlung, die Erhebung, die durchgeführt worden ist, und im DIGA-Verzeichnis selbst ist es so, dass es mittlerweile 35 Android-Apps gibt und 35 iOS-Apps und 30 Web-Applikationen, die einem tatsächlich so verschrieben werden können. Also wenn ihr zum Arzt geht, dann kann es sein, dass ihr einen sogenannten DIGA-Freischaltecode bekommt, heißt, ihr downloadet die App. Der Arzt hat euch ein Rezept ausgestellt und über das Rezept habt ihr quasi dann einen Code und könnt euch in der App anmelden. Ihr seht auch, seit 2021 nimmt das rapide zu. In diesem Jahr könnte es sogar gut sein, dass es über die 100.000 geht. Und das ist auch ein stark wachsender Markt. Kommen wir gleich auch nochmal zu, was das beispielsweise so kostet. Wenn man ins DIGA-Verzeichnis kommen möchte als App-Hersteller, muss man sich da übrigens an das BfArM wenden, die das ja verwalten. Die haben auch ganz spannende Kriterien, kommen wir gleich auch nochmal zu, die da abgefragt werden, die an sich erstmal valide sind. Problematisch ist vielleicht, dass die nahezu kaum geprüft werden. Wenn man dann beispielsweise mal sich hier eine App anschaut, sprich wir sind jetzt hier im Liga-Verzeichnis, schauen uns die App Karacare für Reizdarm an, wo dann eben beschrieben wird, was ist das für eine entsprechende App, welche Funktion erfüllt die. Wenn man sich da durchklickt, sieht man beispielsweise, bei welchen Krankheitsbildern sie anzuwenden ist. Man erkennt entsprechend die Versionsnummer. Das ist noch ein sehr spannendes Detail, auf das wir später nochmal zu sprechen kommen. Und ja, erhält einfach einen Einblick, was ist das für eine App, kann da auch teilweise noch tiefergehende Informationen erhalten, sieht beispielsweise auch, wie teuer sowas ist. Das ist auch recht interessant aus meiner Sicht, dass für Anwendungen, die eigentlich, und das ist ja das Charmante an Apps, die eigentlich zahlreich kopiert werden können, trotzdem recht hohe Gebühren verlangt werden, wenngleich das in aller Regel eben die Krankenkassen tragen. Hier sieht man beispielsweise auch, dass auf der rechten Seite sowas wie eine Gebrauchsanweisung vorliegt. Auch das kann manchmal helfen, Themen rund um Datenschutz einzuschätzen. Sprich, wie stark werden denn da Personen angewiesen, beispielsweise sowas wie Cookies zu akzeptieren, oder wird da gar nicht drauf eingegangen in der Gebrauchsanweisung. Spannend ist dann auch der Abschnitt im Bereich Datenschutz. Da wird nämlich ganz klar gefragt, ob sich an Dinge wie die Datenschutzgrundverordnung gehalten wird. Und es wird auch gefragt, ob beispielsweise eine freiwillige, spezifisch und informierte Einwilligung vorgenommen wird. Denn grundsätzlich ist es so, dass nach Datenschutzgrundverordnung, sicherlich die meisten hier im Saal bekannt, entsprechend immer eine Einwilligung vorliegen muss oder eben andere Gründe, die eine Datenverarbeitung rechtfertigen. Es ist aber nicht in Ordnung, wenn Daten ohne weiteres einfach erhoben werden, ohne dass da eine eindeutige Einwilligung oder sonstige, ja, beispielsweise behördliche Zwecke vorliegen. Und darüber hinaus noch eine zweite Frage: Erfolgt die Abgabe von Einwilligungen und Erklärungen der betreffenden Person durchgängig ausdrücklich durch eine aktive, eindeutige Handlung der betreffenden Person? Das geht beispielsweise darauf ein, dass nicht nur das Herunterladen einer App schon bedeuten soll, dass man akzeptiert, dass Daten an Google, Facebook oder sonstige gesendet werden, sondern erst nachdem man in der App nochmal darauf hingewiesen wurde. Und so gibt es eben eine ganze Reihe an weiteren Fragen, sogar auch zu dem Bereich der Datensicherheit, die da beantwortet werden, beispielsweise ob Transportverschlüsselung benutzt wird oder ähnliches. Oder kann man schon mal einen recht guten ersten Überblick bekommen, wie die dahingehend aufgestellt sind. Spannend ist auch, dass beispielsweise im Google Play Store die Möglichkeit besteht, als Entwicklerin oder Entwickler anzugeben, ob man Daten an Drittunternehmen übermittelt oder nicht. Das ist aber eine Art freiwillige Angabe. Zum Beispiel bei der Karacare-App steht da drin, dass keine Daten mit Drittorganisationen geteilt werden. Wenn man sich dann mal jetzt als Beispiel genommen die Karacare-App im Juni diesen Jahres angeschaut hat, dann war es tatsächlich so, dass man die beispielsweise durch Exodus Privacy, das ist ein Analyse-Tool, wo man sich entsprechende Android-Apps angucken kann. Da erhält man eben die Info, dass da mutmaßlich 3 Tracker drin verbaut sind und auch recht weitreichende Permissions, beispielsweise der Telefonstatus, dass Settings geschrieben werden können in Android. Das sind, wie gesagt, Dinge, die man entsprechend auswählen kann, ob eine App da Zugriffe drauf haben soll oder nicht. Hier werden sie aber erstmal angefragt bei Installation. Und auch spannend, werden wir später auch noch mal ein Beispiel zu sehen, wie man das selber quasi feststellen kann. Direkt nach Installation und dem anschließenden App-Start war es so, dass eben eine Verbindung zu firebase-installations.google-apis.com aufgebaut worden ist. Und in der Antwort, hier unten jetzt als gelb markiert, sieht man eben, dass eine eindeutige Kennung zurückgegeben wird, mit der dieses Gerät dann identifizierbar ist. Sprich, prinzipiell weiß Google, okay, welches Endgerät ist das und dass diese App darauf installiert worden ist, was je nachdem, um welches Thema es da geht, schon recht sensibel sein kann, weil es eben neben so Dingen wie Karacare für Reizdarm auch Apps im Bereich der Angststörung oder ähnliches gibt, die vom entsprechenden Ärztinnen und Ärzten da verschrieben werden können. Daraufhin habe ich mir bei einigen der Apps, mittlerweile über 50 solcher Fälle, mal entsprechende E-Mails zusammengestellt, wo ich beispielsweise jetzt hier für die Karacare-App aufgeführt habe, dass sie erstmal im Liga-Verzeichnis geführt wird, einfach als Nachweis, dass es eben einem vom BfArM zugelassenes, im weitesten Sinne Medizinprodukt ist. Dann darauf hingewiesen, dass Angaben gemacht worden sind, dass beispielsweise aktiv die Personen informiert werden durch eine eindeutige und aktive Handlung der betroffenen Personen, und weise dann eben darauf hin, dass beispielsweise jetzt bei dieser App es dazu gekommen ist, dass die trotzdem nach Start eine Verbindung zu etwas aufbaut, nämlich in dem Fall jetzt zu Google, wo eben personenbeziehbare und eindeutige Kennungen vorliegen. Und darüber hinaus war es bei der App jetzt damals zu dem Zeitpunkt so, dass da auch weitere Tracker drin vorlagen. Ich habe einfach solche E-Mails an die entsprechenden Hersteller der Apps geschrieben und die Reaktionen waren durchaus verschieden. Könnte ich einen eigenen Talk drüber halten. Es gab Hersteller, die haben solche E-Mails einfach ignoriert. Teilweise hat sich der Status da bis heute nicht geändert. Es gab Hersteller, die sehr dankbar waren für den entsprechenden Hinweis, daraufhin die Apps entsprechend angepasst haben. Und es gab Hersteller, die erstmal gesagt haben, nee, das ist nicht so. Dann habe ich denen noch teilweise Videos aufgenommen oder gezeigt, dass es doch so ist, sprich, dass da Daten übermittelt werden. Und dann haben sie es teilweise eben geändert. Grundsätzlich habe ich auf der Gulasch-Programmiernacht da von einigen Leuten auch nochmal die Informationen erhalten, dass bei sehr akuten Fällen man da sicherlich auch mit Landesdatenschutzbeauftragten und Ähnliches sprechen könnte. Positiv jetzt bei der Cara Care App ist, dass die beispielsweise geantwortet haben, erstmal gesagt haben, dass eine App mit langer Entwicklungshistorie ist und deswegen da noch ganz viele Dinge von den Firmen Meta und Google irgendwie drin sind, wo man sich schon mal fragen kann, okay, hätte man vielleicht aus Code-Hygiene-Gründen trotzdem ausbauen können. Spannend ist dann, dass man oben erstmal recht zögerlich ist, unten aber dann doch irgendwie sagt, okay, irgendwie ist das ein Programmierfehler, eigentlich sollte das nie so im Prot sein, sondern es sollte nur bei den Builds auf Testgeräten so vorliegen. Und dann wurde aber glücklicherweise gesagt, dass der betreffende Code entfernt ist, sprich diese App liegt jetzt so vor, dass wenn man sie startet, keine Verbindung mehr unmittelbar zu Google hergestellt wird. Sehr vorbildlich in dem Fall ist sogar auch, dass sie proaktiv Kontakt zur Datenschutzbehörde aufgenommen haben, um dem Ganzen eben nachzugehen. Einige andere Hersteller haben das intern, sage ich mal, geregelt und das ist mir persönlich eigentlich auch das Wichtigste, sprich, dass man sieht, okay, die denken aktiver darüber nach, was wird da wie in den Gesundheits-Apps verbaut. Wenn man sich das Ganze also heute anguckt, irgendwie ist eine Permission dazugekommen, ich müsste nochmal ganz genau nachschauen, welche, und ein Tracker, der aber mutmaßlich in den Datenschutzbestimmungen eben entsprechend erwähnt wird und wo Einwilligungen zu vorliegen, also sprich, etwas verbessert. Was ich auch getan habe, ist, das Ganze einmal systematischer durchzugehen für die DIGAs. Das sieht man jetzt hier mit Stand Juni 2023. Sprich, ihr seht beispielsweise mit der ID 1 hier die Cara Care App, die wir gerade eben schon hatten, mit der direkten Kontaktaufnahme. Und es gab hier noch einige weitere, die auch eben direkt Kontakt aufnehmen. Wobei man da unterscheiden muss zwischen Apps, die unmittelbar eine Verbindung aufbauen und Apps, die das möglicherweise erst später tun. Ich habe beispielsweise ja nicht von jeder App, die ich entsprechend analysiere, so einen Freischaltecode, den ich gerade eben schon mal beschrieben habe. Glücklicherweise kann man aber trotzdem über Codesignaturen zumindest nachweisen, hey, was sind denn da für Tracker drin? Das ist das, was man hier etwas weiter auf der rechten Seite sieht. Und es stellt sich natürlich immer so ein bisschen die Frage, okay, wozu baut man Tracker im Bereich Facebook oder Google ein, wenn die angeblich nie genutzt werden, wie manche Hersteller das so sagen. Genau, das einfach nur so als Info. Insgesamt sieht man eben hier, dass es 8 Apps von den damals 27 gab, die unmittelbar Datenverkehr nach dem App-Start herstellen, also ohne Einwilligung. Schon eine recht hohe Quote, muss ich sagen. Und es gab auch manche Apps, die hatten, glaube ich, bis zu 5 Tracker drin, also auch recht fleißig und datenhungrig, wenn man so möchte. Spannend ist, dass nach dem Talk, den ich damals auf der Gulasch Programmiernacht gehalten hatte, ein Artikel im Handelsblatt erschienen ist. Die haben quasi ein extra Segment für das Thema Digital Health, wo eben auch Gesundheits-Apps reinfallen. Und da ist es so, dass damals ein Artikel online gegangen ist mit Bfarm will mehrere Apps auf Rezept prüfen. Und da wurde eben sehr stark auf den Talk verwiesen und spannenderweise, wie von Zauberhand, haben einige App-Hersteller auf einmal ihre Apps angepasst, was ich schon mal recht schön fand. Und es gab spannende E-Mails, beispielsweise hat sich hier auch nochmal ein Unternehmen entschieden, proaktiv sich zu melden und zu sagen, hey, wir haben irgendwie gesehen, wir stehen jetzt hier auf irgendeiner Internetseite, dass wir unsere entsprechenden Apps nicht im Griff haben. Wir haben uns das nochmal angeguckt und wir arbeiten das irgendwie auf und wir haben das angepasst, sprich, die sind sogar proaktiv dazu übergegangen, sich darum zu kümmern. Zeigt für mich persönlich, wenn man das Ganze, ich sag mal, vergleichbar macht, irgendwo im Internet auffindbar macht, dann werden die da schon schneller nervös, als wenn man jetzt rein E-Mails an die schreibt. Zumal es manchmal auch, und da kommen wir gleich nochmal zu einem Fall, schwierig ist rauszukriegen, wer steckt denn hinter der App, weil manchmal sind es gar nicht die Krankenkassen direkt, sondern es sind eben Hersteller, die teilweise sogar auch im Ausland sitzen und für Krankenkassen in Deutschland ein solches Produkt entwickeln, was es dann nochmal schwieriger macht, das gezielt melden zu können. Genau, das vielleicht dazu an dieser Stelle. Man sieht also im Großen und Ganzen, kann das funktionieren, man kann an einzelnen Stellen Verbesserungen erzielen. Dann mal so die größten Privacy-Issues oder Fails. Teilweise ist es so, dass Datenschutzbestimmungen nicht erreichbar sind. Also man geht in den Google Play Store, klickt auf den Link und landet auf einem 404-Error. Ist relativ ungünstig. Manchmal ist es dann so, dass es auch noch Datenschutzbestimmungen innerhalb der Apps gibt. Das kennt ihr vielleicht auch. Also dann braucht man gar nicht einen Internetzugang, sondern in der App selber ist sowas wie eine Datenschutzbestimmung abgelegt. Manchmal widerspricht sich allerdings die in den App dargestellten Datenschutzbestimmungen mit dem in dem App Store angegebenen Link, was es dann wieder schwierig im Kontext der Beurteilung macht, okay, was findet denn da wie statt? Also aus Verbraucherinnen- und Verbrauchersicht relativ ungeschickt in dem Zusammenhang. Ansonsten eigentlich der größte Issue, den ich tatsächlich immer wieder beobachten konnte, ist, dass es eben Kontaktaufnahmen zu Ressourcen gibt, ohne dass diese explizit erwähnt werden und keine Einwilligung des Users vorliegt. Bei den DIGA-Apps haben wir gesehen, 8 von 27. Bei den Gesundheits-Apps ist es auch so, dass ich mir über 200 Stück angeguckt habe und über 50 weisen ein ähnliches Verhalten auf. Ich habe da noch diverse Fälle, die offen sind, sprich, wo man so ein bisschen auch diskutieren kann, okay, wo steht das ganz genau in den Datenschutzbestimmungen, könnte man das expliziter erwähnen und wie stark muss die Einwilligung da eigentlich vorliegen. Teilweise fehlen in Datenschutzbestimmungen auch entsprechende verantwortliche Stellen, wo eben unklar ist, wohin kann man sich wie wenden oder auch die Aufklärung über eigene Rechte ist nicht ausreichend. Und eben gerade eben schon genannt, massive Überverwendung von Trackern, da komme ich aber gleich explizit nochmal zu an einer Stelle. Dann, ja, so ein bisschen mein persönliches Highlight mit einer nicht ganz so kleinen Krankenkasse, sondern eigentlich, ja, ich glaube, die haben schon über 100.000 Mitglieder bei einer Krankenkasse. Da habe ich die mal darauf hingewiesen, hey, ihr habt eine App im App Store und wenn ich mir die runterlade und starte, dann connectet die sich direkt zu Facebook. Das ist nicht so cool und ihr holt auch keine Einwilligung ein. Reaktion ist erstmal, oh cool, ja, schauen wir uns an, wir gehen dem nach. Ich denke mir also, okay, da kümmert sich jemand, wie auch in anderen Fällen kümmert sich da jemand. Man kann dann entweder nochmal freundlich nachfragen oder man kriegt aber so eine Antwort, dass die Agentur, die das irgendwie entwickelt hat, nicht mehr existiert und die auch irgendwie keinen Zugriff auf den Google Play Store haben. Also eigentlich so volle Kontrolle verloren, aber sie bemühen sich, die App offline zu nehmen. Bei der GPN war die App noch nicht offline. Sie war also unverändert noch online. Mittlerweile kann ich aber im August 2023 feststellen, die App ist offline. Also von daher vielleicht kleiner Applaus für diese Krankenkasse an der Stelle. Sie haben es geschafft. Dann habe ich mir natürlich auch mal gedacht, okay, ich bin ja hoffentlich oder bestimmt nicht der Einzige, der sich irgendwie mal systematisch Krankenkassen-Apps oder Gesundheits-Apps anguckt, sondern es gibt ja zum Beispiel das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die ja immerhin dafür zuständig sind, das in dem DIGA-Verzeichnis zu listen. Hab da also nach Informationsfreiheitsgesetz mal eine IFG-Anfrage überfragt den Staat durchgeführt und ein paar Fragen gestellt, ist unten auch verlinkt, da sind noch ein paar mehr Fragen dabei. Besonders hat mich mehr interessiert, wie die eigentlich mit Updates umgehen, weil es kann ja sein, dass die App irgendwie geprüft wird, dann wird festgestellt, wow, die ist privacy-mäßig voll im Griff, alles super und 2 Tage später wird ein neues Update verteilt und dann sendet die auf einmal Daten zu Google oder Facebook oder ähnliches. Die Antwort fällt so ein bisschen ernüchternd aus. Ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil so viele Ressourcen, das jedes Mal bei jedem Update, was da durchgeführt, komplett zu prüfen, ist schwierig. Die sehen die Verantwortung da primär bei dem entsprechenden Hersteller. Also sollte ein Update der App oder Anwendung Einflüsse auf die Einhaltung der Datenschutz- oder Datensicherheitsanforderungen haben, so muss diese wesentliche Änderung angezeigt werden. Ich wollte einfach noch mal irgendwann eine IFG-Anfrage hinterher schicken, wie viele Änderungen die denn bisher angezeigt bekommen haben. Ich vermute, dass es eher im geringen Umfang ist. Grundsätzlich gibt es nämlich eh so ein paar Probleme mit Versionsnummern, wenn ich das mal so nennen sollte. Das Spannende ist nämlich, und das hatten wir gerade eben schon einmal gesehen, im DIGA-Verzeichnis wird eigentlich gesagt, genau diese Version ist als Medizinprodukt im DIGA-Verzeichnis gewissermaßen gelistet und kann vom Arzt verschrieben werden. Problem ist nur, dass es mittlerweile massive Abweichungen zwischen den Werten im DIGA-Verzeichnis und den Werten im App Store gibt. Sprich, beispielsweise bei Caracare ist man mittlerweile zahlreiche Versionen weiter. Es gibt sogar einige, da wird zum einen eine Wildcard eingeführt, was ich schon interessant finde, im DIGA-Verzeichnis. aber selbst die Wildcard reicht nicht mehr aus. Zum Beispiel bei Invirtu, Therapie gegen Angst, ist es eine App, die eigentlich längst eine neuere Version hat, als das, was offiziell mal freigegeben worden ist. Und es stellt sich natürlich immer so die Frage, was hat denn da an Veränderungen stattgefunden? Haben die nicht auch Auswirkungen auf Datenschutz oder Datensicherheit? Wenngleich man sagen muss, dass das ein recht zweischneidiges Schwert ist, weil prinzipiell wissen wir, glaube ich, auch alle hier im Saal, Updates sind was Gutes, um beispielsweise Sicherheitslücken zu schließen. Sprich, dass da neue Versionen kommen, ist plausibel. Die Frage ist nur, wie kriegt man das so hin, dass nachvollziehbar ist, dass dann nicht eklatante Änderungen im Kontext des Datenschutzes entstehen. Das BfArM macht sich das, wie gesagt, relativ einfach und verweist da auf die entsprechenden Hersteller. Aus meiner Sicht könnte man versuchen, da nochmal irgendwie einen Schritt weiter zu gehen. Also ähnlich wie beispielsweise Google automatisch bei Aufnahmen in Google Play Store gewisse Dinge prüft, könnte auch das BfArM prüfen, okay, ändert sich beispielsweise etwas bei den Apps, was Verbindungen nach App-Starts angeht. Das ist durchaus auch etwas, was man automatisieren kann. Dann zu guter Letzt noch ein Preis, den ich erneut vergebe, den ich schon auf der GPN vergeben habe und wo ich schon seit Monaten versuche, eigentlich verantwortliche Personen zu erreichen, nämlich die sogenannte Vita Buddy App, wo man den Geist, das Herz, den Schlaf, Gewicht und Aktivitäten monitoren kann für sich selbst. Im Impressum der Webseite steht, glaube ich, eine Schweizer Firma. Offiziell im Google Play Store ist das von der BKK Pfalz, Körperschaft des öffentlichen Rechts, gelistet. Ist eine Anwendung, die sagt, laut Google Play Store, dass sie keine Daten mit Drittunternehmen oder Organisationen teilen. Problematisch ist allerdings, dass die gleich dreimal irgendwie Facebook-Tracker drin haben und auch zahlreiche Permissions-Anfragen. Wenn man mal ganz tief in die Datenschutzrichtlinien bei denen guckt, steht da leider nicht ein einziges Wort von Facebook oder Meta. Sprich, die klären weder proaktiv in der App drauf, machen weder proaktiv in der App drauf aufmerksam, noch holen sie da in irgendeiner Art und Weise eine Einwilligung ein. Also ein ziemlich unkorrektes Verhalten. Hier seht ihr übrigens mal die App Tracker Control, mit der man relativ einfach unter Android schauen kann, okay, was ist da an Trackern vorhanden? Da haben wir gerade eben zum Beispiel die Facebook-Tracker gesehen. Dann startet man einmal exemplarisch die App. Im Hintergrund ist ein VPN aktiv, der rein ein lokaler VPN ist, um den Traffic aufzuzeichnen. Und jetzt klicke ich hier mal nur einfach quasi auf Anmelden, Dinge, also tue etwas in der App und dann gehe ich jetzt gleich einmal in Tracker Control zurück. Und das Spannende ist, dass dann in Tracker Control, wenn man nach unten scrollt, aufgezeichnet worden ist, okay, api.facebook.com wurde beispielsweise angesurft, amazon.com bzw. CloudFront wurde angebraust, firebaseinstallations.googleapis.com wurde angesurft. Also sprich, zahlreiche Dienste, die so explizit nicht erwähnt und genannt worden sind. In dem Fall also bemühe ich mich weiterhin um Aufklärung beziehungsweise mal schauen, wie es da so weitergeht in dem Zusammenhang. Dann vielleicht mal ein bisschen Limitierung, also sprich, worüber haben wir jetzt nicht gesprochen. Wir haben uns ja bislang ausschließlich gesetzliche Krankenkassen und die Digas angeguckt. Es gibt aber, wie gesagt, diese Fancy Health Startups, die sich da durchaus auch mit beschäftigen. Der Fokus liegt primär auf Android-Apps, da insbesondere auf dem Google Play Store. Man könnte hinaus verschiedene kleinere App-Stores sich mal angucken, wobei der Google Play Store schon der mit den meisten Apps ist. Aktuell habe ich noch einen starken Fokus auf das Thema Tracking, also was passiert, nachdem man eine App gestartet hat. Das könnte man auch noch stärker ausweiten, indem man beispielsweise mal bei verschiedenen Diensten anfragt, hey, was für Informationen sind denn über mich als Anwenderin oder Anwender gespeichert? Auch das sind eben Rechte nach Datenschutzgrundverordnung, die man durchaus in Anspruch nehmen kann. Und die meisten Tests sind eben ohne Login-Daten erfolgt, weil ich beispielsweise nicht jeden verschreibungspflichtigen Diga mir irgendwie holen könnte und zum anderen auch nicht bei 96 Krankenkassen irgendwie gleichzeitig Mitglied werden kann, um jede App da ausführlich zu testen. Kleiner Ausblick, ich würde mir gerne weitere Gesundheits-Apps angucken und werde das auch tun. Ich könnte mir vorstellen, die Backends einiger Apps verstärkt anzugucken. Da habe ich sogar bei einzelnen Apps schon Indizien, dass die leider nicht so eine saubere API haben. Sprich, wenn Personen von Person A speichert etwas ab, Person B speichert auch etwas ab, dass da Ungereimtheiten auftauchen könnten, so würde ich das mal nennen. Man könnte sich outdated Components, also veraltete Software in den einzelnen Apps angucken, mehr Testing mit Logins und iOS auch stärker in den Fokus, weil es eben auch einen recht großen Anteil am Markt gibt. Falls ihr Ideen, Anregungen oder Fragen habt, wendet euch gerne per E-Mail dahin. Ich werde versuchen, bis Ende dieses Jahres mir diese 202 Apps nochmal stärker vorzuknüpfen und dann das Liga-Verzeichnis nochmal zu durchforsten, weil ich gemerkt habe, dass insbesondere diese digitalen Gesundheitsanwendungen unter recht hohem Druck stehen und das BfArM jetzt ja auch laut diesem Handelsblatt-Artikel beispielsweise stärker prüfen möchte. Hier übrigens nochmal so ein paar Nachweise, es hilft wirklich. Es gab vorher Apps wie zum Beispiel Trinkprofi, das ist eine App, die erinnert euch nur daran, dass ihr bitte trinken sollt. Die hatten massiv viele Tracker verbaut, also neun Tracker. Mittlerweile haben die noch einen Tracker drin, was schon mal ein bisschen Erfolg ist. Oder andere Apps, die vorher sechs Tracker hatten und jetzt dazu übrigens gar keine Tracker mehr zu haben. Also sprich, es hilft schon, wenn man da auf Unternehmen zugeht. Informiert euch selber, nutzt vielleicht auch sowas wie Tracker-Control, um zu gucken, okay, was ist da an Trackern drin. Schreibt gerne Hinweise an die entsprechende E-Mail, die da eingeblendet ist. Und es gibt übrigens auch gute Krankenkassen und gute Gesundheits-Apps, das wollte ich auch nochmal erwähnen. Sprich, wenn ihr bei den ganz großen Krankenkassen beispielsweise seid, insbesondere die Apps mit über 500.000 Downloads, das sind Apps, da kann man eigentlich kaum was beanstanden, was das Thema Datenschutz angeht. Problematisch sind eher von kleineren, mittleren Krankenkassen die entsprechenden Apps, wenngleich man immer selber entscheiden muss, welche App man da wie nutzt. Und genau, ich arbeite wie gesagt dran, dass es irgendwann auf gesundheits-apps.org einen Überblick gibt, hoffentlich spätestens Ende des Jahres. Mal schauen, wie es da vorangeht. Das war es soweit von meiner Seite und genau, jetzt gerne Fragen.
Auch wieder vielen, vielen Dank, Tim. Nicht nur danke für diesen tollen Vortrag, sondern wirklich auch für die ganze Arbeit, die dahinter steckt, da mal wirklich solchen Apps genauer auf Tuchfühlung zu gehen und wirklich zu schauen, was steckt dahinter, fern von den Versprechungen, die vielleicht im Fließtext gemacht werden. Immer wieder ganz, ganz wichtig, dass man das auch wirklich tut. Liegen denn die Daten, die Auswertungsdaten irgendwie auch in einem offenen Format irgendwo rum, dass man die vielleicht so Open Data mäßig auch verwenden kann?
Genau, also daran arbeite ich zum einen. Zum anderen gibt es auf der Webseite schon diese Übersicht, die ihr gerade eben gesehen hattet. Ich werde irgendwann auch die 202 Apps bereitstellen. Bisschen eine Herausforderung da ist, die APKs selber darf man glaube ich nicht bereitstellen, aber Metadaten und Co. werde ich bereitstellen, ja.
Dann auch danke dafür. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Keine Fragen? Auch nicht online. Hier. Ja. In der zweiten Reihe. Gern das Mikrofon.
Ja, super. Herzlichen Dank für den Vortrag und für den Einblick und deine wirklich umfangreiche Arbeit. Meine Frage geht in die Richtung Kooperation. Ich weiß nicht, das QCATS-Blog kennst du vielleicht. Ja. Der Kollege macht ja auch relativ viel in die Richtung App-Analysen und so weiter und so fort. Mhm. Hattest du da vielleicht schon mal auch Kontakt oder vielleicht auch eine Richtung Kooperation, dass man sich zusammentut, dass man auch die Kräfte bündelt oder so? Das ist mir so gerade als Idee gekommen, auch von der Reichweite her, von der Schlagkraft her. Ja.
Definitiv guter Hinweis. Der Blog selbst ist mir bekannt. Mike Kukitz und Digital Courage klagen ja auch in dem Sinne gerade gegen die Deutsche Bahn, weil beispielsweise die Deutsche Bahn mit ihrem DB-Navigator eben auch, ich sag mal, Datenschutzschwierigkeiten hat. Sprich, auch da wird eine Verbindung beispielsweise zu Adobe hergestellt, ohne dass vorher eine entsprechende Einwilligung vorliegt. Genau, nehme ich einfach gerne nochmal mit auf, um da Kontakt aufzunehmen. Es gab da in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon mal eine Betrachtung von Gesundheits-Apps. Herausforderung ist eben, dass die in den letzten Jahren massiv dazu gewonnen haben. Also sprich, es gibt mittlerweile so viele Apps, da muss man erstmal gucken, dass man einen Überblick behält. Weshalb ich jetzt erstmal versuche, systematisch eben die gesetzlichen Krankenkassen und diese DIGA-Apps mir da anzuschauen. Genau, aber ich werde da erstmal weitermachen und gucken, wohin das führt und auch gerne nochmal Kooperationsideen oder ähnliches sammeln.
Ja. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, was hindert denn die App-Hersteller einfach daran, das alles aufzunehmen und darauf hinzuweisen? also es ist ja quasi datenschutzmäßig jetzt nicht unbedingt was gewonnen, wenn ich dann quasi, wenn ich die App verwenden will, halt einwilligen muss. Genau, also ja.
Ja, genau. Also ich würde da behaupten, meine Erfahrung auch aus anderen Kontexten, dass sehr häufig irgendwie die technische Entwicklung und der Datenschutz relativ separat voneinander betrachtet werden. Also es gibt irgendwo eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten. Manchmal wissen die gar nicht, dass eine Android-App irgendwie irgendwo online geht. Hatte ich auch schon spannende Telefonate in dem Kontext, wo benannt worden ist, hey, ja, prima, dass mal jemand darauf hinweist. Problem da ist so ein bisschen, so eine Krankenkasse, die macht ja deutlich mehr als irgendwie nur eine Gesundheits-Apps oder eine Gesundheit-App zur Verfügung zu stellen, sondern die haben ja auch wirklich super sensible Informationen, wenn es im Kontext Abrechnung geht, wenn da irgendwelche Briefe mit irgendwelchen Krankheiten und so weiter ankommen. Sprich, die sind schon im Daily Doing in aller Regel sehr stark damit beschäftigt, so einen Betrieb von einer Krankenkasse einigermaßen in ihren Datenschutzteams aufrechtzuerhalten. Und dann kommt halt dieses Thema Gesundheit-Apps quasi noch obendrauf, was es recht schwierig macht. Aber prinzipiell, ja, ist erstmal gefordert, dass man eine Einwilligung einholt. Und im Idealfall macht man das oder entwickelt man das gemeinsam mit dem Entwicklungsteam, dass man da frühzeitig bei so einer App-Entwicklung dran denkt, hey, wo wollen wir denn wie welche Daten sammeln? Mein persönlicher Eindruck ist nur, manchmal wird sich da gar nicht so krass, ja, werden sich gar nicht so krass Gedanken drüber gemacht, sondern manchmal kommt es dann dazu, dass irgendwelche Tracker auch aus Drittprojekten mit verbaut werden. Also auch das habe ich schon mal als Statement so mitbekommen. Ich frage mich ja auch, wie kann es sein, dass da Google oder Facebook und so weiter in irgendwelchen Apps auftaucht? Prinzipiell ist das manchmal einfach Bequemlichkeit. Also man hat so eine Art App-Baukasten, da ist schon ein bisschen was drin, das lässt man da vielleicht auch drin und ist sich auch als Entwicklerin oder Entwickler gar nicht so darüber bewusst, hey, damit hat man vielleicht Google oder Facebook mit, welche Personen welche Krankheiten haben oder ähnliches. Und ich denke nicht, dass das im Interesse der nutzenden Personen ist. Und genau. Aber prinzipiell ja, es könnte relativ einfach sein, indem man das systematisch kontrolliert, aufführt und eben eine aktive Einwilligung einholt. Ist sehr häufig leider aber nicht der Fall.
Da ist nochmal eine Frage in der zweiten Reihe.
Ja, das war gerade nochmal ein guter Punkt. Mir kam gerade der Gedanke hinsichtlich Haftung. Also wir haben ja mit der Datenschutzgrundverordnung ja schon einen recht strengen Rahmen. Aber ich meine, was sind die Konsequenzen für solche App-Entwickler und auch Krankenkassen, was auch immer, wenn die erwischt werden mit solchen wirklich fragwürdigen Apps und mit Trackern verseucht und so weiter. Ich meine, man kann sie darauf hinweisen und so, aber wenn da keine Exempel statuiert werden mit wirklich gravierenden Strafen, dann gibt es dann halt einen Zweifel ins Schulterzucken, ja, tut uns leid, passiert nicht wieder, aber das kann es ja nicht sein. Ich meine, das ist ja wirklich ein Wildwuchs, da kommt man ja, wie du ja auch dargelegt hast, nicht hinterher bei so vielen neuen Apps, die da wöchentlich quasi auf den Markt geworfen werden, dass, wenn es da keine harten Strafen regnet oder zumindest die Drohkulisse da ist, dass das dann halt wirklich ein Fass ohne Boden ist. Also da muss doch von, weiß ich nicht, wie da die Perspektive ist von der, ich sag mal, von der rechtlichen Seite her, dass das irgendwie ja, zu verhindern oder auch die Drohkulisse aufzubauen.
Ja, das Spannende ist, seit der Datenschutzgrundverordnung haben wir da eigentlich relativ starke Instrumente als Zivilgesellschaft, weil man beispielsweise Sammelklagen anregen kann, wenn entsprechende Reaktionen komplett ausbleiben. Also wir haben ja gesehen, in aller Regel, nach so einem Hinweis, geht man dem hoffentlich nach. Ich habe so ein paar Härtefälle, würde ich behaupten, da habe ich jetzt schon 2-3 Mal E-Mails hinterhergeschickt oder so. Ich überlege immer noch, ob die nächste Stufe dann irgendwann Brief oder Fax ist. Und wenn ich keinen Spaß mehr habe, dann könnte ich auch irgendwann Datenschutz- oder Landesdatenschutzverantwortliche eben anschreiben und sagen, hier, Krankenkasse XY macht dies und jenes nicht. Auf der GPN kam sogar mal von jemandem der spannende Hinweis, ich sollte mal sammeln, wer welche App wie nutzt. Und wenn man bei der App was findet, dann kann man tatsächlich gegen die Krankenkasse klagen und sagen, hier, wegen euch sind jetzt meine Daten weg. Wobei das jetzt nicht der Aufruf soll, dass man sich irgendwelche schlechten Privacy-Sachen runterlädt und dann da Geld zu erlangen, sage ich mal. Aber prinzipiell gibt es starke Instrumente. Wir müssen sie nur sehr stark nutzen. Und ich glaube auch in einer ersten Stufe ist das Thema Awareness schaffen bei den App-Herstellern und bei den Krankenkassen auch ein sehr wichtiges, weil die manchmal dann ja auch Einsicht haben und das eben verbessern. Genau. Aber wenn gar nichts mehr hilft, letzte Konsequenz könnten auch juristische Mittel sein, sage ich mal. Das stimmt.
Also wie immer hier auch das Prinzip, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man muss die Mittel, die es gibt, einfach nutzen. Und wenn es jetzt hier im Saal keine weiteren Fragen gibt, nochmal die Aufforderung, falls die Vermittlung, die Chaosvermittlung gerade besetzt ist und Bock hat, ihr könnt auch anrufen unter 0351 4075 2057 und eure Fragen hier stellen. Gott sei Dank hast du etwas Zeit für Fragen gelassen, deswegen diese Aufforderung. Aber hier doch nochmal eine Frage aus dem Saal.
Yes, genau. Und zwar, weil du das vorhin erwähnt hattest mit den App-Baukästen, habe ich mich gefragt, das geht ja noch in eine ganz andere Richtung. Es kann ja sein, dass sie dann auch irgendwelche Bibliotheken verwenden, die eigentlich unter irgendwelchen Open-Source-Lizenzen verwendet sind. Ist dir sowas aufgefallen in der Recherche? Und wird das immer korrekt ausgeschrieben?
Ja, also ich sag mal hier, Fokus auf outdated Components und allgemein natürlich zu schauen, was sind da für Components drin. Da würde man sicher auch Lizenzverstöße oder ähnliches drin finden, wobei da kann man auch bei Nicht-Gesundheits-Apps sowas finden. Und die Frage ist, wie stark das mit dem Thema Datenschutz verbunden ist, aber ist mit Lizenzrecht und ähnliches verbunden. Und da wird es Fälle geben, habe ich mir bisher aber noch nicht systematisch angeschaut. Aber zum Beispiel outdated weiß ich bei ganz vielen Apps, dass da irgendwelche älteren Versionen von Libraries verwendet werden, was manchmal auch dann negative Sicherheitsimplikationen haben kann. Genau. Aber auch ein guter Hinweis, könnte ich mir auch noch mal als einen nächsten Punkt vornehmen. Ja.
Vielen Dank für die Fragen und die vielfältige Beteiligung an der Diskussion.